wenn du den Frieden willst, bereite dich für den Krieg vor. Und deswegen braucht es Selbstbehauptung und eine Revitalisierung der westlichen bürgerlichen Gesellschaften.
Frei heraus, der A21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Frei heraus. Mein Name ist Martin Hagen, ich bin Geschäftsführer von Republik 21, der Denkfabrik für neue bürgerliche Politik. Und Sie hören die vierte Folge unseres R21-Podcasts. Bei Frei heraus erwarten Sie regelmäßig spannende Gespräche mit Gästen, die Klartext reden. Mit Substanz und Mut zur eigenen Meinung. Nicht Vogue, aber hellwach. Und heute ist Andreas Rödder bei mir zu Gast. Andreas Rödder ist der Gründer und Leiter von Republik 21. Vor allem ist er aber auch Professor für neueste Geschichte an der Johannes Gutenberg Universität Mainz. In diesen Tagen erscheint sein neues Buch mit dem Titel Der verlorene Frieden. Vom Fall der Mauer zum neuen Ost-West-Konflikt. Und darüber werde ich gleich mit ihm sprechen. Davor aber ein kurzer Werbeblock für einen anderen Podcast aus dem Umfeld unserer Denkfabrik, den ich Ihnen sehr empfehlen kann, wenn Sie sich für Klimapolitik interessieren. Unser R21-Experte Nils Hesse moderiert nämlich seit einiger Zeit den ökonomischen Klimapodcast Der Preis ist heiß. Lieber Nils, was erwartet deine Hörer bei dir?
In der ersten Staffel von Der Preis ist heiß ging es erstmal darum, den Emissionshandel zu verstehen und aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und jetzt in der zweiten Staffel, da geht es darum, wie schaffen wir den marktwirtschaftlichen Neustart in der Klimapolitik. Und dazu werde ich mit verschiedenen Experten aus dem R21-Expertenrat, mit Politikern und allen reden, die helfen können, damit der marktwirtschaftliche Neustart in der Klimapolitik funktioniert.
Der Preis ist heiß, finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt ist er bei mir, Andreas Rödder. Grüß dich, lieber Andreas.
Hallo Martin.
Andreas, bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, du bist ja Historiker. Wer ist denn deine Lieblingsfigur aus der Geschichte?
Als Historiker hat man eigentlich ja keine Lieblingsfiguren und hat sie doch. Ja, und wenn ich eine habe, dann ist es Gustav Stresemann.
Stresemann?
Ja.
Reichskanzler, Außenminister der Weimarer Republik, ein Nationalliberaler. Warum Stresemann?
Stresemann ist wie kaum ein anderer, vielleicht Konrad Adenauer, noch in gewisser Weise auch Helmut Kohl, in der Lage gewesen, auf der einen Seite deutsche Interessenpolitik zu betreiben und auf der anderen Seite aber immer auch die Perspektive der anderen mit in seine Überlegungen einzubeziehen. Und wenn ich schon von meiner Lieblingsgestalt spreche, dann spreche ich auch gerne von meiner Lieblingsgelegenheit. Ich hätte gerne mit am Tisch gesessen am 17. September 1926, als Stresemann und sein französischer Amtskollege Aristide Briand sich in Thoiry in der Nähe von Genf getroffen haben. Und man muss sich das vorstellen, keine 8 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, 7 Jahre nach dem Ende dieses verheerenden Versailler Vertrages, sitzen die beiden da zusammen und überlegen sich, ob man eine einvernehmliche Lösung finden könne, eine Generalbereinigung, mit der Deutschland und Frankreich all die Probleme aus der Welt schaffen, und zwar einvernehmlich aus der Welt schaffen, die zwischen beiden Ländern in dieser aufgeheizten Atmosphäre lagen. Das würde ich sagen, ist ganz großes Kino. Das war eigentlich ganz große Weltpolitik. Sie ist an der Kleingeistigkeit sowohl in Paris als auch in Berlin gescheitert. Aber wenn es so ein Wetterleuchten von Staatskunst gab, dann waren das Stresemann und Briand im September 1926 in Thoiry.
Man merkt, dass du Neuzeithistoriker bist. Bei mir ist es eine deutlich ältere Figur. Ich würde, glaube ich, auf diese Frage immer Hannibal antworten. Und einfach deshalb, weil ich als Kind mal einen Comic über Hannibals Alpenüberquerung gelesen habe und die Vorstellung, wie da jemand mit einem Riesenheer samt Elefanten die Berge überquert, so beeindruckend fand. Dass Hannibal so ein großes militärisches Genie war, habe ich dann erst später erfahren. Und was ich bis vor kurzem tatsächlich nicht wusste, dass er nach dem Zweiten Punischen Krieg auch als innenpolitischer Reformer in Karthago aufgetreten ist. Also auch eine spannende Persönlichkeit.
Ja, aber die Gesamtbilanz von Karthago in der Zeit, von der du sprichst, die fällt halt noch deutlich desaströser aus als die deutsche Bilanz im 20. Jahrhundert.
Absolut. Und Hannibal ist auch als innenpolitischer Reformer relativ schnell gescheitert und ins Exil getrieben worden, weil er es gewagt hat, die Privilegien des Adels anzukratzen. Das kam dort nicht gut an.
Auch wenn seine Reformen, demokratische Reformen, Bekämpfung der Korruption wirklich auch aus heutiger Zeit sehr, sehr sinnvoll klingen.
Womit wir ja eigentlich mitten im Thema Russland, Ukraine und all den Themen sind, die uns heute wieder umtreiben.
Absolut. Und deswegen machen wir jetzt auch einen ganz großen Zeitsprung von der Antike ins Jahr, na, sagen wir mal vielleicht noch nicht 2024, sondern 1989. Die Mauer fällt, mit ihr der eiserne Vorhang, der Kommunismus ist am Ende, der Westen hat gewonnen, sein politisches und wirtschaftliches System, also die liberale Demokratie, die Marktwirtschaft, die scheinen plötzlich alternativlos. Francis Fukuyama, der Politikwissenschaftler, ruft in einem Essay das Ende der Geschichte aus, was für deinen Berufsstand wahrscheinlich problematisch wäre, denn wenn die Geschichte zu Ende ist, dann braucht es ja irgendwann keine Historiker mehr. Aber es kam dann sowieso alles anders. Warum, Andreas?
Weil das Ende der Geschichte eine Illusion war und eine Illusion, die sich verfestigt hat. Interessanterweise hat nämlich Fukuyama 1989 diesen Essay geschrieben und 1992 unter demselben Titel ein Buch. Aber nicht ganz unter demselben Titel, denn das Ende der Geschichte hat in dem Essay von 1989 ein Fragezeichen am Ende. Im Buchtitel fehlt das Fragezeichen. Und da sieht man, wie sich diese Vorstellung im Westen verselbstständigt hatte und zu einer Hybris des Westens geworden ist. Das Hybris vom Ende der Geschichte und der Vorstellung, dass die Geschichte sich in der eigenen Ordnung sozusagen auflösen würde. Über dieser Hybris, für die es ja übrigens mancherlei gute Gründe gab. Ich meine, für Millionen und Abermillionen von Menschen hat sich am Ende der 80er und in den frühen 90er Jahren das Leben elementar verbessert. Für die Menschen in den früheren kommunistischen Diktaturen, für die Menschen in Südafrika, wo die Apartheid endet, in Benin, bis hin nach Israel, wo der Palästina-Konflikt nach 1990 so etwas wie einen Hoffnungsschimmer erfährt, als sich der israelische Ministerpräsident und der Palästinenserführer die Hände reichen. Ganz naiv waren die Leute ja nicht, wenn sie das gedacht haben. Aber der Westen hat, wie gesagt, diese Vorstellung überzogen, indem er davon ausgegangen ist, dass die eigene Ordnung zum Maß aller Dinge werden würde. Darüber hat man im Westen übersehen, dass das andere Teile der Welt und andere Kulturen, andere politische Systeme nicht so gesehen haben. Weder die Chinesen noch die Russen haben das 1989 und 90 so gesehen. Sie waren nur 1989, 90 zu schwach, um zu artikulieren, dass sie anders auf die Welt gesehen haben. Und das hat diese Illusion des Westens befördert, die dann, als sich die Machtverhältnisse im frühen 21. Jahrhundert verschoben haben, zunehmend in den Vordergrund getreten sind und dann durch ganz konkrete politische Entscheidungen, insbesondere in den letzten Jahren, zu dem neuen Ost-West-Konflikt geführt haben, den wir heute erleben.
Die Idee von Fukuyama war ja, dass sich sozusagen die Demokratie, der Rechtsstaat, die Marktwirtschaft und damit mittelbar auch eine friedliche internationale Ordnung dauerhaft durchsetzt, dass es keine Systemkonkurrenz mehr gibt. Das hat sich ja eigentlich schon relativ früh dann als Illusion erwiesen. Also wir hatten Mitte der 90er oder Anfang Mitte der 90er die Kriege, Bürgerkriege auf dem Balkan. Da kann man sagen, das waren vielleicht noch so Nachwehen auch der Auflösung ehemals kommunistischer Staaten. Aber spätestens mit 9/11, dem Anschlag auf das World Trade Center und der neuen Bedrohung des Westens durch die Ideologie des radikalen Islam, war doch diese Vorstellung vom Ende der Geschichte eigentlich schon passé, oder?
Ja, und das haben ja andere durchaus schon früher gesehen. Samuel Huntington hat in den 90er Jahren einen anderen großen Essay geschrieben, neben Fukuyamas Ende der Geschichte, nämlich The Clash of Civilizations, der Kampf der Kulturen, wie es ins Deutsche übersetzt worden ist.
Das war der Gegenentwurf damals zu Fukuyama.
Der Gegenentwurf, der in manchem auch von ähnlichen Überlegungen ausgeht wie Fukuyama, aber es war grundsätzlich der Gegenentwurf, der im Westen übrigens ziemlich angefeindet worden ist, weil das irgendwie unbequem war und das wollte man nicht so in so Zivilisationen und Kulturen denken. Tatsächlich kann man auch sagen, bei Huntington haben sich ein paar Dinge nicht bewahrheitet, ein paar sind in der Analyse auch nicht ganz zutreffend, aber im Kern hat Huntington die Konfliktpotenziale, die 1990 nach wie vor und weiterhin und auch anders als zuvor angelegt waren, sehr viel deutlicher gesehen als Fukuyama diesen westlich-liberalen Optimismus, dass jetzt alles so werde wie im Westen so auf Erden. Das ist ja im Grunde ein langwirkendes Erbe von 1989, 90 gewesen auf allen Ebenen, in Deutschland, in Europa und weltweit. Und die Blaupause war eigentlich auf westlicher Seite immer die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. In Deutschland hat man gedacht, wenn wir wieder wie 1948 eine Währungsreform machen und die Marktwirtschaft kommt, dann kommt auch wie nach 1948 das Wirtschaftswunder. Und die Ostdeutschen werden in einer blühenden demokratischen Marktwirtschaft alle zufriedene Bundesbürger werden. In der Europäischen Union hat man die Europäische Union erweitert mit der Maßgabe, alle treten dieser Europäischen Union bei und die postkommunistischen Staaten werden genauso wie die westeuropäischen Staaten. Und auf globaler Ebene ist das die Vorstellung der Freedom Agenda, des Demokratieexportes, den übrigens interessanterweise am stärksten die Regierung Bush betrieben hat. Die ist ja fast am pro-demokratischsten, am pro-liberalsten unterwegs gewesen. Und auch da muss man noch einmal sagen, es war ja auch was dran. George W. Bush hat gedacht, wenn und gesagt, wenn so ein fürchterlicher Diktator wie dieser Saddam Hussein, der seine eigene Bevölkerung mit Giftgas tötet, wenn der weg ist, dann ist das doch in jedem Fall besser, als wenn er noch da ist. Und dann werden sich die Iraker doch freuen und sie werden dankbar sein, dass dieser grauenhafte Diktator weg ist. Aber genau dieses Kalkül, dass man im Grunde die westlichen Standards einführt und die Menschen dann dafür dankbar sein würden, die haben sich, wie wir im Moment in Deutschland erleben, weder auf innerdeutscher Ebene, noch haben sie sich in Europa, noch haben sie sich weltweit in dem Maße erfüllt, wie man das auf westlicher Seite nach 1990 gedacht hat.
Diese Freedom Agenda, insbesondere eben die Intervention im Irak, hat ja keines der Ziele erreicht. Also in Afghanistan war ein Einsatz über mehrere Jahrzehnte, der auch viele Leben gekostet hat, Leben westlicher, auch deutscher Soldaten, aber insbesondere sehr, sehr viele Leben der Bevölkerung dort. Und am Ende nach dem Abzug innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen war eigentlich wieder alles so wie vor dem Einsatz. Nämlich die Taliban sind an der Macht, Frauenrechte existieren nicht mehr, Demokratie sowieso nicht und wir haben jetzt wieder diese einer Stammeskultur dominierte Gesellschaft, die eine Scharia als Staatsform letztlich lebt.
Ja, und schlimmer noch, meine 20 vergebliche Jahre, ein völlig vergeblicher Krieg und alles das, was man im Westen gesagt hat, dafür habe es sich doch gelohnt, also dann doch die Bildungsmöglichkeiten und die Rechte für Frauen und Mädchen, wie du gerade gesagt hast, sind von einem auf den anderen Tag vom Tisch gewischt worden. Das ist tatsächlich eine deprimierende Bilanz und man muss ja noch ein weiteres sehen und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Auch da ist es ja nicht nur so gewesen, als wenn im August 2021 die bösen Taliban jetzt die arme Zivilbevölkerung überrollt und mit Maschinengewehren in Schach gehalten hätten. Am Ende sind die Taliban in Afghanistan mit der Bevölkerung kompatibler gewesen als die westlichen Kräfte, die zwar Zivilisationshilfe haben leisten wollen, aber letztendlich als Besatzer von außen angesehen worden sind. Das heißt, die Taliban waren in Afghanistan kompatibler und populärer als die westlichen Kräfte es waren. Dasselbe gilt für den Irak. Und etwas anderes haben wir erlebt 2012 in Ägypten. Man hat gehofft 2011 mit dem arabischen Frühling. Jetzt zieht die Demokratie auch in den arabischen Staaten ein. Und was machen die Ägypter? Sie wählen 2012 einen Muslimbruder, einen Islamisten zum Präsidenten. Und das ist einer der großen Denkfehler der westlichen Demokratie. Wir können uns bis heute irgendwie nicht richtig vorstellen, dass Menschen demokratische Freiheiten haben und diese demokratischen Freiheiten nutzen, um gegen die Demokratie zu stimmen. Das ist aber im Grunde ein Bewusstseinsfehler westlicher Gesellschaften seit Woodrow Wilson 1917, als er den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg mit dem Argument rechtfertigte, es gehe darum, to make the world safe for democracy, die Demokratie über die Welt zu verbreiten. Aber dass Demokratie dazu führen könnte, dass Menschen sich demokratisch gegen die Demokratie aussprechen würden, das ist die große Blindstelle der westlichen liberalen Demokratie, weil sie sich das nicht vorstellen kann.
Böckenförder hat, glaube ich, gesagt, die Demokratie oder der freiheitliche Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Ich glaube, dafür waren die Beispiele, die du gerade angeführt hast, ein guter Beleg. Im Irak war das Scheitern ja nochmal von einer größeren Tragweite als in Afghanistan. In Afghanistan war man am Schluss einfach sozusagen wieder am Ausgangspunkt angelangt, 20 verlorene Jahre. Im Irak hat man eine brutale, menschenrechtsverletzende, aber säkulare Diktatur von Saddam Hussein ersetzt durch ein Regime, das jetzt dem Iran nahesteht. Man hat das Machtgleichgewicht in der Region zugunsten des Irans verschoben. Man hat den Islamischen Staat quasi damit auch erst ermöglicht. Der ist ja im Irak in den sozusagen Nachkriegswehen, in diesem Machtvakuum, das dort dann sich aufgetan hat, entstanden. Hat damit auch die gesamte Region destabilisiert. Und vor allem hat es, glaube ich, auch stärker noch als Afghanistan, wo ja eine breite internationale Koalition dahinter stand, der Glaubwürdigkeit, insbesondere der USA, was das Völkerrecht angeht, nachhaltig geschadet. Da kommen wir vielleicht auch nachher noch drauf, wenn wir über jetzt den Russland-Ukraine-Konflikt sprechen. Denn ein Teil dieses Versprechens vom Ende der Geschichte war ja nicht nur, wir haben jetzt Demokratie und Marktwirtschaft und westliche Freiheiten, sondern auch, wir haben eine internationale Ordnung, die regelbasiert ist. Und da hat sich ja die Bush-Administration beim Irakkrieg einfach drüber hinweggesetzt.
Ja, und das ist der große Kulminationspunkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt ein sehr eindrucksvolles Buch eines amerikanischen Historikers Melvin Leffler, Confronting Saddam Hussein, das sehr aus der Binnenlogik des Weißen Hauses zwischen 2001 und 2003 herausgeschrieben ist. Und seine Quintessenz ist die, dass er sagt, historische Tragik, historisches Desaster entsteht nicht, weil verantwortungslose Leute vollkommen verantwortungslos handeln, sondern weil möglicherweise auch verantwortungsbewusste Leute die Dinge nicht vollständig überblicken, Fehler machen und wir es hier mit dem klassischen Fall der unintendierten Konsequenzen von intentionalem Handeln zu tun haben. Denn wenn man sich jetzt mal frei macht von diesem Wissen um diese von dir völlig zu Recht und ganz richtig skizzierten desaströsen Folgen des Irakkriegs und in diese Jahre 2001-2 sich zurückversetzt, muss man sagen, ist eigentlich die Motivlage, aus der heraus die amerikanische Administration diesen Krieg geführt hat, der übrigens 2003 von der ganz großen Mehrheit der Amerikaner, auch der Demokraten, unterstützt worden ist, ist das durchaus nachvollziehbar. Die Amerikaner hatten eine geradezu panische Angst nach dem 11. September, der völlig überraschend auf sie hereingebrochen ist, dass so etwas wieder passieren würde und dass sie demgegenüber schutzlos seien. Ganz ähnlich übrigens wie die Israelis nach dem 7. Oktober. Da gibt es ganz erhebliche Parallelen. Und aus dieser Angst heraus, dass da wieder etwas passieren könnte, aus der Angst vor allen Dingen heraus, dass durch Massenvernichtungswaffen etwas passieren könnte, das war die große Obsession, übrigens nicht nur der Regierung Bush, sondern in den Jahren vorher schon unter Clinton. Aus dieser Vorstellung heraus dann der Idee, dass diesem Saddam Hussein ja alles irgendwie zuzutrauen sei und dass man im Zweifelsfall präventiv handeln müsse, weil man ja versäumt hatte, vor dem 11. September präventiv zu handeln. Merkst du, man kommt schnell an den Punkt, wo man sich das so aufbaut, dass man sagt, wir müssen da dringend handeln und wenn wir jetzt nicht handeln, laufen wir Gefahr, dass ein zweiter 11. September passiert. Dann dieses in Verbindung mit der amerikanischen Stärke, die ja auf dem Höhepunkt war, zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Das führt zu einer Mischung aus Stärke, Hybris und Angst, zu einer Melange, wo man sagt, und selbst wenn dieser Saddam Hussein keine Massenvernichtungswaffen hat, zuzutrauen ist es ihm allemal und der 11. September darf nie wieder passieren. Man kann sich dieses Mindset irgendwie vorstellen, aber darüber ist genau das, was du vorhin genannt hast, aus dem Blick gegangen und ikonisch dafür ist ja der Auftritt von Colin Powell vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gewesen, der Beweise vorgelegt hat, die keine waren und so sehr man die Motive und die Intentionen nachvollziehen kann, Die Konsequenzen sind tatsächlich desaströs gewesen, weil sie die amerikanische Glaubwürdigkeit massiv unterhöhlt haben. Und als Barack Obama 2014 zu Wladimir Putin gesagt hat, man marschiert nicht einfach in ein anderes Land ein, hatte ein amerikanischer Präsident dafür keine Glaubwürdigkeit mehr. Und wir sehen das ja auch heute in den Debatten, in den Auseinandersetzungen über Putin, über weltpolitische Fragen. Dieser Glaubwürdigkeitsverlust der USA wirkt ja bis heute ganz massiv nach.
Der Unterschied ist natürlich, die USA sind nicht im Irak einmarschiert, um sich dieses Land einzuverleiben, um es sozusagen zu einem weiteren US-Bundesstaat zu machen, sondern um, also jedenfalls war das ja das erklärte Ziel der irakischen Bevölkerung, die Möglichkeit zu geben, selbstbestimmt die eigene Zukunft gestalten zu können.
Und das muss man auch immer wieder klar machen. Das ist ein wirklich kategorialer Unterschied.
In der Intention zumindest.
In der Intention, ja, aber auch im Ergebnis. Also die USA haben den Irak nicht annektiert. Es ist kein Eroberungskrieg gewesen. Das noch einmal ändert nichts an den desaströsen Folgen, über die haben wir ja gerade schon gesprochen. Aber es macht tatsächlich einen Unterschied, ob ich ein anderes Land erobern will oder ob ich eine Intervention durchführe, auch wenn die dann so fatal scheitert.
Jetzt haben wir mit dem Irakkrieg den Höhepunkt der Überambition der Amerikaner, der US-Amerikaner erlebt. Das war ja auch so ein bisschen sozusagen die Konsequenz aus der Vorstellung vom Ende der Geschichte. Sozusagen, wenn die Demokratie nicht von alleine kommt, dann helfen wir im Zweifel auch militärisch nach. Die Konsequenz, was passiert, wenn die Amerikaner sich raushalten, haben wir dann im Syrienkrieg erlebt. Barack Obama war ja sehr darauf bedacht, die Fehler seines Vorgängers George W. Bush nicht zu wiederholen, sich nicht in irgendwelche dummen Kriege reinziehen zu lassen oder sie zu beginnen, und hat deswegen in Syrien, solange es ging, versucht, die Amerikaner rauszuhalten. Das Ergebnis war, dass dieses Vakuum dann von anderen Mächten gefüllt wurde. Also wir haben, glaube ich, in Syrien ganz gut gesehen, es gibt kein Vakuum in der internationalen Politik, sondern wenn eine Ordnungsmacht sich zurückzieht, dann stoßen da andere rein. Und deswegen hatten wir im syrischen Bürgerkrieg dann plötzlich die Saudis involviert, die Russen involviert, alle möglichen Mächte der Welt haben da ihr Süppchen gekocht. Das Ergebnis war auch kein positives, sondern einer der verheerendsten Konflikte der letzten Jahrzehnte dort mit hunderttausenden zivilen Toten.
Ja, in jeder Hinsicht. Also die außenpolitische Bilanz von Barack Obama fällt auf ihre Weise ganz problematisch aus. Und was du in Syrien gesagt hast, das stimmt. Das gilt A für Syrien, das gilt B für Russland als Interventionsmacht.
Entschuldigung, die Türken habe ich vergessen, auch ganz massiv involviert in diesen Konflikt natürlich. Es war im Grunde genommen, Syrien war zum Hochzeit dieses Bürgerkriegs so eine Art Weltkrieg in a nutshell, so ein kleines Stückchen Land, auf dem irgendwie gefühlt jede Groß- und Mittelmacht dieser Welt irgendwie militärisch engagiert war.
Absolut. Und die Amerikaner sind dann irgendwann doch dort eingetreten, an der Seite der Kurden, denen wiederum die Türken in den Rücken fielen, was wiederum innerhalb der NATO natürlich erhebliche Schwierigkeiten erzeugt hat. Aber natürlich ist der Syrienkrieg in der Form, wie er stattgefunden hat, auch eine Folge der Abwesenheit der USA als globaler Ordnungsmacht gewesen. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den du gerade geäußert hast, dass nämlich sowohl der hegemoniale und überzogene Ordnungsanspruch der Amerikaner nach 2001, nach 2003 im Irak, als aber auch der amerikanische Rückzug am Ende zu Ordnungsproblemen, und Ordnungsproblem ist jetzt ein sehr freundliches Wort für kriegerische, verheerende, ungeordnete Zustände geführt haben, die an allen Ecken und Enden Menschenleben gekostet und erhebliche Zerstörungen erzeugt haben. Menschenleben kosten, Kriege, Zerstörungen, das wird uns immer begleiten. Also die Vorstellung, dass der Krieg irgendwann mal aufhören würde oder man den Krieg führen könnte, um alle künftigen Kriege zu beenden, hat sich historisch immer als illusorisch erwiesen. Und deswegen müssen wir so realistisch sein, dass es Krieg und Gewalt, dass es Vormacht und Herrschaft immer geben wird. Und die Frage nur ist, wie man diese Ordnung eben managt. Das ist die entscheidende Kunst und dabei die richtige Balance zu finden zwischen einem überzogenen Vormachtanspruch einerseits, aber auch einem sich raushalten, das letztendlich nur anderen gewaltsameren Kräften den Raum frei macht, diese Balance zu finden, das ist die eigentliche Kunst von politischer Führung.
Der polnische Außenminister Sikorski hat mal gesagt, deutsche Macht fürchte ich heute weniger als deutsche Untätigkeit. Was hat man mehr zu fürchten, die Macht oder die Untätigkeit?
Die überzogene Macht und die unterlassene Tätigkeit sind beiderseits gleichermaßen problematisch. Wir haben es ja gerade schon gesagt, das Unterlassen in Syrien und das Übertreiben im Irak hat beides desaströse Folgen gehabt. Man kann auch sagen, wo hat Führung in den letzten Jahren funktioniert? Jetzt sage ich etwas, was überraschen wird. Trump hat mit den Abraham Accords im Nahen Osten, mit dem Einvernehmen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain, tatsächlich die Tür geöffnet, um die Verhältnisse im Nahen Osten in eine konstruktivere Zukunft zu führen. Das Ganze steht im Moment massiv auf der Kippe durch das Attentat der Hamas und den Krieg in Gaza. Wir sehen aber auch, dass unterlassene Führungsleistung ihrerseits problematisch ist. Von Obama haben wir gesprochen. Und selbst wenn ich auf die Regierung Biden schaue, dann würde ich sagen, sie ist ein verlässlicher, wichtiger, lebenswichtiger Unterstützer für die Ukraine gewesen. Sie hat es aber ihrerseits darüber hinaus bisher nicht geschafft, als Führungsmacht in irgendeiner Weise im Ukraine-Krieg so aufzutreten, dass dieser Krieg einer Lösung näher gebracht werden könnte. Ohne die Führung der Vormächte gehen solche Dinge nicht. Insofern ist also das Unterlassen ein Problem, genauso wie die überzogene Führung. Dasselbe gilt ja in Europa. Dieses Zitat von Sikorski ist ja deshalb so schön, weil es von einem Polen kommt und er hat ja auch noch den Vorsatz gemacht zu dem Zitat, was du gerade gesagt hast. Ich bin wohl der erste polnische Außenminister jemals, der dieses sagt. Und natürlich haben die Polen mit den Deutschen in den Weltkriegen oder durch die polnischen Teilungen extrem negative Erfahrungen gemacht. Natürlich sind deutsche Vormachtansprüche in Europa gerade im 20. Jahrhundert verheerend gewesen, vor allen Dingen wenn sie dann militärisch ausgetragen worden sind. Aber umgekehrt ist die mangelnde Führung etwas, was nicht nur Radoslaw Sikorski fürchtet, sondern was in Europa auch tatsächlich fehlt. Und wir sehen doch, dass diese Europäische Union nicht in der Lage ist, in der Weltpolitik als ordnender Faktor, als globaler Akteur aufzutreten, weil ihr die Führung durch die starken Nationalstaaten fehlt. Brüssel wird diese Europäische Union nicht als internationaler, als globaler Akteur führen können. Das liegt in der Hand der großen Nationalstaaten, in erster Linie Frankreichs, Deutschlands und auch Polens. Und immer nicht zu vergessen, auch wenn sie nicht mehr zur Europäischen Union gehören, die globalste Macht in Europa ist immer noch das Vereinigte Königreich. Aber hier läge für Deutschland als Zentralmacht in Europa die entscheidende Führungsverantwortung. Und dass Europa in diesen globalen Konflikten der Gegenwart im Grunde keine wirklich nennenswerte Rolle spielt, weder im Nahen Osten noch in Osteuropa noch im Pazifik, das ist ein Führungsvakuum auf deutscher Seite, das vor allen Dingen mit dem Ausfall deutscher Führung zu tun hat. Und ich würde sagen, umgekehrt, europäische Handlungsfähigkeit wäre eine dringende Notwendigkeit der Gegenwart. Und europäische Handlungsfähigkeit setzt ganz stark deutsche Führungsbereitschaft und deutsches Führungshandeln voraus. Nicht um die Europäische Union und alle anderen zu dominieren, aber um die Kräfte zu bündeln und damit anzuführen.
In der Unterstützung der Ukraine nach dem Überfall Russlands im Februar 2021 gehört Deutschland doch zumindest innerhalb Europas zu den Führungsmächten, oder jedenfalls, wenn man sich das Volumen der militärischen und auch finanziellen Unterstützung anschaut.
Ja, das ist auch richtig und das sollte man auch nicht kleinreden, wobei wir hier gleich das übliche Ja-Aber formulieren müssen. Ich würde auch sagen, durch die Zeitenwende hat sich in Deutschland, hat sich im deutschen Selbstverständnis und auch im deutschen Handeln, das heißt also sowohl politisch als auch militärisch als auch kulturell, eine ganze Menge geändert. Also wie wir heute reden, was wir heute tun, das wäre alles noch vor 3 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen. Das heißt, durch die Zeitenwende hat sich insgesamt deutlich mehr geändert, als man so in der Nahperspektive manchmal so wahrhaben will. Im selben Moment ist aber auch richtig, dass diese Veränderung des deutschen Verhaltens natürlich immer irgendwie zögerlich vonstatten gegangen ist. Sie ist immer spät gekommen und hat dadurch die Potenziale verspielt, die eine nachhaltigere oder effektivere Ausrüstung der Ukraine mit deutschen Waffen im entscheidenden Moment möglich gemacht hätte, weil in diesem Krieg, wie wir sehen, Timing alles ist. Ein militärischer Vorsprung öffnet sich immer nur in einem bestimmten Zeitfenster und dieses Zeitfenster muss man nutzen. Und dieser Zeitfaktor ist natürlich wiederholt verloren gegangen, weil Deutschland seine Entscheidungen dann sehr zögerlich und nach dem Muster getroffen hat, dass die Ukraine Waffensysteme erbeten hat. Dann hat man in Deutschland erstmal gesagt nein und dann hat man diskutiert, dann haben die Amerikaner vielleicht gesagt besser doch und die Ukrainer noch 3-mal gesagt bitte doch und irgendwann hat man das, was man ursprünglich abgelehnt hatte, doch gemacht und dadurch wichtige Zeit verloren. Interessant ist eigentlich, dass wenn man auf diese Muster der deutschen Politik schaut, Olaf Scholz ja auf der einen Seite, wie du zu Recht sagst, schon entschlossene Unterstützung, auf der anderen Seite aber auch Vorsicht miteinander verbindet und eine Kultur der Zurückhaltung pflegt. Und interessanterweise kehrt er damit auch in der Abstimmung mit den USA zu einem Politikmuster zurück, das die alte Bundesrepublik vor 1989 verfolgt hat. Das ist aber genau das Muster gewesen, Stichwort Zurückhaltung, von der 1990 alle gesagt haben, so Freunde in Deutschland, das war jetzt vielleicht ganz schön während der deutschen Teilung, aber jetzt muss von euch mehr kommen. Und das war die große Anforderung nach 1990. Und so sehr, wie gesagt, Scholz auf der einen Seite hier an bewährte bundesdeutsche Traditionen anknüpft, so sehr fehlt zugleich nach wie vor ein entscheidendes Element der Anforderungen, die die Staatenwelt an Deutschland nach 1990 hat.
Dass Scholz, dass die Bundesregierung bei den Waffenlieferungen immer versucht hat, die EU und insbesondere auch die Amerikaner mit ins Boot zu holen, also nicht einen deutschen Alleingang zu machen, das fand ich immer vernünftig. Wo ich überhaupt kein Verständnis habe, ist, dass man immer wieder rote Linien zieht, ohne Not, die man dann selber aber überschreitet. Also am Anfang hat es geheißen, wir liefern Helme, aber keine Waffen. Dann hat man gesagt, okay, wir liefern Waffen, aber keine schweren Waffen. Dann hat man gesagt, okay, Panzer ja, aber keine Kampfpanzer. Und am Ende hieß es dann nur noch, ja, also ihr dürft das alles haben, aber bitte nur auf ukrainischem Territorium und bloß nicht nach Russland rüberschießen. Auch diese rote Linie hat man irgendwann vernünftigerweise fallen lassen, weil natürlich, wenn Russland von russischem Territorium aus die Ukraine beschießt, dann muss die Ukraine auch die Möglichkeit haben, sich auf russischem Territorium zu verteidigen. Warum zieht man immer rote Linien ohne Not, überschreitet sie dann aus einer Logik heraus, dass ich sage, ich möchte ja auch einen Gegner abschrecken, würde es doch mehr Sinn machen, erstmal sich alle Optionen offen zu halten, anstatt von vornherein zu sagen, dies oder jenes kommt auf gar keinen Fall in Frage.
Na, ich vermute mal, dass das in erster Linie innenpolitische Gründe hat, um Entscheidungen abzusichern. Aber es zeigt natürlich, wie dysfunktional das Ganze ist. Und da
also innenpolitische, ich sagen, mit innenpolitischen Gründen meinst du Rolf Mützenich und den pazifistischen Flügel der SPD?
So einschließlich der nächsten Umfrageergebnisse und einer Politik, die da innenpolitisch nicht ins Risiko gehen möchte, um innenpolitische Zustimmung zu verlieren oder innenpolitische Widerstände auf sich zu ziehen. Es zeigt aber zugleich im Ergebnis, weil du ja den Effekt völlig richtig beschrieben hast, durch die Panzerlieferungen, was Taurus angeht, was die Flugabwehr angeht und so weiter, ist halt, wie gesagt, immer wichtige Zeit verloren gegangen, von der wir nicht genau wissen, ob sie der Ukraine zum Durchbruch verholfen hätte. Das ist vielleicht auch mit einer gewissen Skepsis zu sehen. Aber hätte die Ukraine über diese Waffensysteme früher verfügt, hätte sie früher einen Angriff auf russisches Territorium führen können, wäre sie auf jeden Fall zu einer offensiveren und mit etlicher Wahrscheinlichkeit erfolgreicheren Kriegsführung in der Lage gewesen. Also es zeigt, wie gesagt, wie sehr Führungshandeln vor der Anforderung steht, auch innenpolitische Rücksichten zu überwinden. Und zugleich ist, zeigt es also, wie wichtig Führungshandeln ist und zugleich, wie wichtig Glaubwürdigkeit ist. Denn die roten Linien, die man dann immer wieder überschreitet, führen zu einem Verlust von Glaubwürdigkeit. Das hat ja Barack Obama in Syrien umgekehrt erlebt, als er Assad die rote Linie des Giftgasangriffs gezeichnet hat und als Assad sie überschritten hat, hat er dann doch nicht reagiert. Und das heißt, wenn man rote Linien zieht, dann muss man sich auch dran halten. So oder so. All in or all out. Glaubwürdigkeit ist eines der wichtigsten und der höchsten Güter in der internationalen Politik.
Was mich wundert bis heute ist, warum wir diese ganzen Waffenlieferungen, zu denen wir uns dann am Ende ja doch immer bereit erklären, weil sie auch militärisch notwendig sind, wenn die Ukraine in diesem Krieg bestehen soll, wenn sie in der Lage sein soll, diesem russischen Angriff, der ja mit voller Brutalität geführt hat, wird standzuhalten, warum wir diese Waffenlieferungen nicht mit diplomatischen Initiativen verbunden haben. Also Beispiel, lieber Putin, wenn ihr jetzt an den Verhandlungstisch kommt, dann verzichten wir vorerst jedenfalls auf die Lieferung von diesem Waffensystem. Wenn ihr weiterhin zivile Einrichtungen in der Ukraine bombardiert, dann antworten wir mit der Lieferung von jenem Waffensystem. Sowas ist, jedenfalls wurde es nicht öffentlich, glaube ich, ja nie passiert, sondern man hat dann am Ende nach einem langen, quälenden Prozess, wo man auch rote Linien gezogen und überschritten hat, immer geliefert, aber nicht diese Waffenlieferung auch als ein Bargain verstanden, also als ein Mittel auch Druck auszuüben und in Verhandlungen etwas zu erreichen.
Ja, aber das ist markiert ja die entscheidende Schwäche des Westens. Das gilt ja übrigens nicht nur für die deutsche Seite und nicht nur für Europa, sondern auch für die USA. Jedenfalls, soweit wir das wahrnehmen können, wir wissen ja nicht, was es möglicherweise an Gesprächen hinter den Kulissen geführt haben, die der Öffentlichkeit verborgen geblieben wären. Was wir aber wissen, wir wissen ja etwas über diese Friedensgespräche des Februar, März 2022, die jetzt damit gar nicht viel zu tun haben. Aber in der Tat sind diese Initiativen ausgeblieben und das ist auch das Problem der westlichen Politik der letzten zwei Jahre gewesen. Ich sagte es ja vorhin schon, auch die Regierung Biden ist ein wirklich zuverlässiger Unterstützer der Ukraine gewesen und ohne die USA, ohne die Regierung Biden gäbe es heute keine Ukraine mehr. Was der Westen aber nicht geschafft hat, ist wirklich strategisch, du hast gerade gesagt diplomatisch, ich würde sogar sagen strategisch, wirklich strategisch in die Vorhand zu kommen und die Situation, mit der wir heute zu tun haben, strategisch, proaktiv und nach vorne gewandt zu adressieren. Im Grunde sind wir haben vorhin von Obama und dem syrischen Bürgerkrieg gesprochen, im Grunde ist der Westen seit 10 Jahren in der Defensive.
Welche Linie führt von 1990 zum Ukraine-Krieg? Dein Buch, das jetzt dieser Tage erscheint, heißt ja
Der verlorene Frieden.
Der verlorene Frieden vom Fall der Mauer zum neuen Ost-West-Konflikt. Welche Linie führt dorthin? Welche Fehler wurden vielleicht am Anfang im Freudentaumel über den Sieg des Westens im Kalten Krieg gemacht? Hat man Russland gedemütigt? Hätte man Russland anders behandeln müssen? Das ist ja ein Narrativ, das wir häufig von den Apologeten des Putin-Regimes hören?
Natürlich hat der Westen Fehler gemacht. Ich würde sagen, der entscheidende Fehler des Westens war die Hybris vom Ende der Geschichte und die Vorstellung, dass die eigene Ordnung sich weltweit durchsetzen würde, von der wir ja vorhin schon gesprochen haben. Das ist auch wichtig in dem ganzen Zusammenhang, aber es ist nicht das Entscheidende. Der entscheidende Grund, die entscheidende Linie liegt darin, dass es auch über das Ende des Ost-West-Konflikts hinaus grundsätzlich unterschiedliche Ordnungsvorstellungen gegeben hat zwischen der westlichen Vorstellung der liberalen Ordnung, sowohl zwischen den Staaten als auch innerhalb der Staaten. Aber bleiben wir mal bei der Ordnung zwischen den Staaten. Die liberale Ordnung zwischen den Staaten beruht darauf, dass souveräne Staaten in ihrer Integrität, in ihrer Unabhängigkeit und in ihrer Selbstbestimmung nicht angetastet werden. Das ist unsere Vorstellung innerhalb der Europäischen Union und es ist auch die Vorstellung innerhalb der transatlantischen Gemeinschaft. Was man darüber übersehen hat, ist, dass in Russland und in China und auch an anderen Stellen der Welt imperiale Ordnungsvorstellungen sehr wohl weiter bestehen und sehr wohl weiterwirken. Imperiale Ordnungsvorstellungen heißt, dass also eine regionale Vormacht für sich das Recht in Anspruch nimmt, über die Souveränität anderer Staaten zu befinden. Andersherum gesagt, die Russen haben immer beklagt oder Putin hat immer beklagt, dass er nicht gleichberechtigt worden sei nach 1990. Gleichberechtigung nicht nur aus Putin, sondern man kann generell sagen, aus russischer Sicht hätte immer bedeutet, dass die Gleichberechtigung Russlands auf Kosten der Gleichberechtigung anderer gegangen wäre. Sei es der Polen, sei es der Balten, jedenfalls aber der Ukrainer oder anderer interessierter früherer Sowjetrepubliken. Und dasselbe gilt für Taiwan gegenüber China. Diese Mächte sind, und sie beziehen sich sehr bewusst auf Carl Schmitt und seine Vorstellung von Großraumordnungen mit Hegemonialmächten, die über die Souveränität anderer, kleinerer Staaten befinden und urteilen und verfügen können. Und diese unterschiedlichen Ordnungsvorstellungen haben immer bestanden. Sie sind aber im 21. Jahrhundert, als sich die globalen Kräfteverhältnisse verändert haben, erst so wirklich richtig sichtbar geworden. Und dieser Ordnungskonflikt zwischen liberalen Ordnungsvorstellungen und imperialen Ordnungsvorstellungen, das ist der eigentliche Grund für den zweiten, für den neuen Ost-West-Konflikt, den wir heute erleben.
Die liberale Ordnungsvorstellung bedeutet, dass Staaten auch ihre Bündnisse selber wählen dürfen, dass beispielsweise die osteuropäischen Staaten Polen, das Baltikum frei entscheiden dürfen. Sie wollen gerne in die NATO aufgenommen werden. Es kursiert ja immer diese Geschichte, dass man Russland im Zuge der Wiedervereinigung versprochen hätte, es gäbe keine NATO-Osterweiterung. Was ist da dran?
Da ist insofern was dran, als am 7. und am 8. Februar 1990 erst der amerikanische Außenminister James Baker, einen Tag später Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher nach Moskau gefahren sind und Baker etwas allgemein, Genscher deutlich expliziter zum damaligen sowjetischen Außenminister Eduard Schewardnadze gesagt hat, dass die NATO nicht nach Osten ausgedehnt werden solle und Genscher das nochmal sehr deutlich betont. Schewardnadze hat daraufhin gesagt, er höre und verstehe die Worte des deutschen Außenministers. Die Sowjets haben das nie aufgegriffen, um zu sagen, so, das vereinbaren wir jetzt und fassen das irgendwie schriftlich, sei es im 2+4-Vertrag oder in irgendeiner Art von Übereinkommen 1990. Und die Sowjets sind auch während des ganzen Wiedervereinigungsprozesses darauf nie zu sprechen gekommen. Insofern ist die Geschichte, dass die Russen betrogen worden sind, auch eine Opfergeschichte aus russischer Perspektive. Im selben Moment muss man aber sagen, es ist auch insofern was dran, als Genscher den Sowjets in Aussicht gestellt hat, die NATO nicht nach Osten zu erweitern. Wobei ich immer sagen muss, dass das eigentlich Prekäre daran nicht die Frage ist, ob man sich den Sowjets gegenüber daran gehalten hat oder nicht, sondern der Umstand, dass also ein deutscher Außenminister und ein sowjetischer Außenminister hier darüber befinden, was die Staaten zwischen den beiden Ländern tun und lassen können. Und dass also die Vorstellung eines sowjetisch-deutschen Übereinkommens über die Bündnisfreiheit oder auch das Selbstbestimmungsrecht der Polen und der Balten in Polen, im Baltikum und in anderen Ländern historisch sehr, sehr unangenehme Erinnerungen wecken. Das, glaube ich, liegt auf der Hand. Und in der Tat müssen wir sehr aufpassen. Es gibt in Deutschland so eine Tradition. Wie hat das Gerhard Schröder in seiner Art am meisten auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, immer wenn sich Deutsche und Russen gut verstanden haben, war das gut für Europa. Ich meine, erzähl das mal den Letten, den Esten, den Litauern und den Polen. Die verbinden damit nichts anderes als den Hitler-Stalin-Pakt. Aber diese Denke, zu meinen, dass die Deutschen und die Russen auf Kosten derer, die dazwischen liegen, und von der Ukraine haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, und sich dann so deutsch-russisch-großmächtlich einigen könnten. Das ist ja eine Vorstellung, die wir bis heute immer mal wieder antreffen und die also im höflichsten Fall historisch uninformiert ist, im kritischeren Fall zynisch und imperialistisch ist. Da müssen wir uns auch wirklich an die Nase des eigenen Selbstverständnisses packen.
Die Frage der NATO-Osterweiterung wurde ja dann auch in den tatsächlichen Verhandlungen über die deutsche Einheit überhaupt nicht mehr aufgegriffen, auch von russischer Seite nicht mehr. Was hingegen schriftlich vereinbart wurde, war das sogenannte Budapester Memorandum. Das wurde 1994 geschlossen. Dort ging es darum, dass die Ukraine auf die Atomwaffen verzichtet, die sich noch nach der Auflösung der Sowjetunion auf ukrainischem Territorium befanden. Und im Gegenzug sollte die Ukraine Sicherheitsgarantien erhalten, unter anderem auch von Russland, dass seine territoriale Integrität gewahrt wird. Das wurde ja jetzt mit dem Angriff schon 2014 auf die Krim, aber spätestens 2021 auf die Gesamtukraine nichtig und hat, glaube ich, auch bei der Ukraine zum Lernprozess geführt, dass man sich auf russische Zusagen nicht verlassen kann und schon gar nicht seine eigene Verteidigungskapazität gegen russische Zusagen irgendwie aufgeben sollte.
Ja, da steckt ja eine ganze Menge darin. Erstens ist es schön, eine regelbasierte Ordnung zu haben, aber man sollte sich auf diese Regeln der regelbasierten Ordnung halt nicht so verlassen, wie man sich innerhalb eines Staates darauf verlassen kann, dass das Finanzamt dir einen Vollstreckungsbescheid schickt, wenn du deine Steuererklärung nicht rechtzeitig abgibst. Also insofern ist in der Staatenwelt immer Wachsamkeit und Verteidigungsbereitschaft gefragt. Das haben die Balten und die Polen gerade im Hinblick auf Russland immer auch sehr deutlich gesagt. Nur wir haben das in unserer westlichen, in unserer deutschen Vorstellung davon, dass Deutschland doch eine Zivilmacht sei, dass wir Wandel durch Handel betreiben, dass Gewalt keine Lösung sei, haben wir genau diese Dimension in Deutschland eben sehr lange vergessen. Und es gibt diesen alten Satz, si vis pacem, parabellum, wenn du den Frieden willst, bereite dich für den Krieg vor. Und dieser Satz ist heute richtiger als jemals zuvor und jedenfalls alles andere als historisch obsolet. Aber auch das wieder ein Beispiel dafür, dass die Geschichte eben nicht zu Ende war und nicht zu Ende ist.
Wir haben ja in Russland schon lange vor dem Ukraine-Krieg gesehen, dass dieser allgemeine Trend, den man erhofft hat, der in Richtung Demokratisierung geht, nicht eingetreten ist. Es gab die Hoffnungen am Anfang unter Jelzin und spätestens als dann Putin übernommen hat, relativ schnell wieder einen Backlash hin zum Autoritarismus. Kann man sagen, das hätte sich an irgendeiner Stelle der Geschichte verhindern lassen, wenn der Westen anders agiert hätte?
Es gibt ein ganz kurzes Zeitfenster und das liegt nach der Auflösung der Sowjetunion Ende 1991. In den Jahren 92, 93, aber konzentriert sich im Grunde auf das Jahr 1992. Da ist Jelzin Präsident Russlands. Er setzt mit Igor Gaidar einen wirtschaftsliberalen Ministerpräsidenten ein, für harte wirtschaftsliberale Reformen. Er tritt als Westler auf, er nennt Andrei Kosirev als zum Außenminister, der einen westorientierten Kurs in der Außenpolitik führt. 92 signalisieren die Russen, dass sie sich nach Westen orientieren wollen. Das hat auch so einen größeren historischen Hintergrund, weil das ja immer wieder eine Frage in der russischen Politik gewesen ist. Tendiert Russland eigentlich nach Westen, will es eine europäische Macht sein oder tendiert es nach Osten? Es gibt dieses Fenster 1992, das schließt sich im Grunde schon 1993 wieder über der Auseinandersetzung Jelzins mit dem russischen Parlament, mit den gewaltsamen Auseinandersetzungen im Herbst 1993 und mit dem Abbruch der wirtschaftsliberalen Reformen bereits Ende 1993, der dann auch die Abkehr von der westorientierten Außenpolitik, wenn auch etwas schrittweiser, folgt. Also haben wir dieses Zeitfenster, sagen wir mal 92, und die Frage ist, hätte es die Gelegenheit gegeben, von westlicher Seite dieses kurze Zeitfenster so zu nutzen, dass die gesamte russische Geschichte anders verlaufen wäre? Es hätte, ja, man könnte sich ja vorstellen, geschehen können durch einen Marshallplan und eine massive Unterstützung Russlands, hätte aber zugleich bedeutet, in eine Ökonomie, die ja noch viel runtergekommener war als die der DDR, massiv zu investieren, massive Subventionen herüberzuschieben und eine Wirtschaft zu subventionieren und damit auf Dauer zu stellen, die man ja selbst im viel kleineren Fall des nur ein Zehntel der Bevölkerung umfassenden Territoriums Falles der DDR auch nicht so, sondern mit Schockreformen begleitet hat. Also ob gestaltet hat. Also ob es möglich gewesen wäre, diese russischen Reformen 1992 von westlicher Seite so massiv zu unterstützen, dass das in Russland zu einem anderen Verlaufspfad hätte führen können, können wir natürlich nicht wirklich beantworten. Ich bin, wenn ich alleine auf die deutsche Dimension und die Anstrengungen und die Dimensionen sehe, die allein innerhalb von Deutschland für 16 Millionen Einwohner in der DDR erforderlich waren, kann man es sich eigentlich kaum vorstellen. Und man muss auch eines sagen in dem Zusammenhang, wir müssen auch gucken, dass wir nicht so eine Art von paternalistischer Geschichte fortsetzen, die immer nur darauf schaut, was der Westen falsch gemacht hat und worauf Putin so und so reagiert haben könnte, sondern wir müssen natürlich auch immer mal auf das schauen, was die Russen selbst getan haben. Man muss die Russen ja auch mal selbst ernst nehmen und nicht nur als Objekte sehen, die auf westliches Handeln reagieren. Und da sehen wir natürlich, dass 92, 93 eine kurze Phase der Reformen sind, die in sich zusammenbrechen und sie im Grunde zusammenbrechen unter der Last eines sowjetischen Erbes. Und man muss jetzt dann auch immer sehen, dass viele der Folgen nach 1990 auch Folgewirkungen der sozialistischen Regime in diesen Ländern gewesen sind, auch in der Sowjetunion, auch in Russland.
Kommen wir zu einer anderen autoritär regierten Macht im Osten, nämlich nach China. Dort haben wir ja spätestens nach dem Machtwechsel hin zu Xi Jinping und dann in den USA zu Donald Trump einen kalten Krieg, jedenfalls einen Wirtschaftskrieg zwischen den Blöcken, zwischen den Großmächten. Wie ist es denn zu dieser Entwicklung gekommen und wie schätzt du das ein für die Zukunft? Da gibt's ja mit der Taiwan-Frage auch einen ungeklärten Konflikt um ein Stück Land, der eskalieren könnte und große Auswirkungen auch auf uns haben könnte.
Ja, das ist auch eine riesige Box der Pandora, die da schlummert und deren Deckel schon so ein bisschen geöffnet worden ist. Die chinesische Frage würde ich gerne im global-historischen Zusammenhang sehen und kurz zurückgehen auf die Gründung der Volksrepublik China 1949, die damals bedeutete, jetzt gab es zwei kommunistische Weltmächte, die Sowjetunion und China.
Und das die sich ja nicht immer grün waren.
Das war zunächst einmal eine riesige Bedrohung für den Westen und dann passiert etwas, genau was du gerade sagst, 1956 überwerfen sich Mao Zedongs China und Khrushchevs Sowjetunion und das führt zu also einem Split zwischen Moskau und Peking, in den dann 16 Jahre später Richard Nixon hereingeht mit seinem Besuch in Peking und der amerikanischen Achsenverschiebung hin zu einer Politik, der sogenannten Politik des Engagement mit China seit den frühen 70er Jahren. An dieser Politik haben die Amerikaner immer festgehalten, auch über das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Juni 1989 hinweg und haben das immer nicht zuletzt genutzt, A, um Moskau in Schach zu halten, B, aber auch um, ähnlich wie Deutschland nach 1989, von diesem chinesischen Aufschwung zu profitieren. Das dreht sich um in den Zehnerjahren und interessanterweise ist sowohl im Verhältnis zu Russland als auch im Verhältnis zu China das Jahr 2008 eine Zäsur. Im Falle von Russland ist es das erste militärische Eingreifen Russlands gegenüber Georgien. Im Falle von China ist es die große Weltfinanzkrise, nach der die Chinesen denken, der Westen ist am Ende und befindet sich in einer Existenzkrise. Und das leitet in China diese nationalistisch-autoritäre Wende ein, die sich dann unter Xi Jinping seit 2012-13 wirklich fortsetzt. Und zugleich leiten Xi Jinping und Putin vor allem in seiner zweiten Amtszeit ab 2012 eine massive chinesisch-russische Annäherung ein. Und das führt zu einer weltpolitischen Koordinatenverschiebung in den letzten Jahren, wobei sich eben China und Russland annähern, während sich unter Trump die Amerikaner, die China zunehmend als Bedrohung wahrnehmen, von China entfernen und in den Clinch mit China eintreten, um damit im Grunde die weltpolitische Konstellation von 1949 wieder herbeiführen. So, und das ist natürlich die große Bedrohung im Moment, weil China über ganz andere ökonomische Potenziale verfügt, als es die Volksrepublik China nach 1949 getan hat, während Russland wesentlich militaristisch expansiver ist, als es die Sowjetunion nach 1949 oder 48 jedenfalls jemals gewesen wäre. Und wenn wir auf die großen weltpolitischen Konfliktherde sehen, dann sind das im Grunde drei. Zwei von denen stehen lichterloh in Flammen. Das eine ist die Ukraine, das andere ist der Nahe Osten. Und der dritte große Konfliktherd, das ist in der Tat Taiwan. Xi Jinping hat sehr deutlich gemacht, dass er die Einverleibung Taiwans nach China anstrebt. Und der entscheidende Unterschied zwischen China und Taiwan und der Bundesrepublik und der DDR war der, dass die Bundesrepublik immer gesagt hat, Selbstbestimmung für die Ostdeutschen kann Wiedervereinigung bedeuten, muss es aber nicht. Die Selbstbestimmung geht vor. Und diese Selbstbestimmung gesteht China, Taiwan und den Taiwanesen nicht zu. Und das ist wieder der Punkt, der China als eine imperiale Macht ausweist, weil China nicht bereit ist, das Selbstbestimmungsrecht Taiwans zu akzeptieren. Sie würden ja nicht einmal akzeptieren, dass Taiwan überhaupt eine Volksabstimmung über die nationale Unabhängigkeit aufsetzen würde. Das, wie gesagt, zeigt, dass China nicht bereit ist, die Selbstbestimmung eines anderen Landes wie Taiwan zu respektieren. Und das macht noch einmal den entscheidenden Unterschied zwischen der imperialen Ordnungsvorstellung und der liberalen Ordnung aus.
Was macht der Westen, wenn China irgendwann sagt, wir marschieren jetzt in Taiwan ein?
Das ist die Gretchenfrage für den Westen und für die Glaubwürdigkeit des Westens. Der Westen hat immer versucht, die Amerikaner haben immer versucht, die durch die Strategie der Ambiguität sich nicht festzulegen, die Abschreckung so glaubwürdig zu machen, dass die Chinesen davon lieber die Finger gelassen haben. Xi Jinping hat sehr deutlich angekündigt, dass er genau das vorhat. Und wir sollten nach Hitler und Putin gelernt haben, dass man Autokraten und Diktatoren ernst nehmen sollte in dem, was sie ankündigen. Und deswegen sollten wir auch das sehr ernst nehmen, was Xi Jinping hier sagt. Was dann passiert, würde die große, große Gretchenfrage für die Glaubwürdigkeit des Westens. Und ich hatte schon im Februar 2022 befürchtet, was würde eigentlich sein, wenn China im Schlagschatten der russischen Invasion in die Ukraine jetzt Taiwan invadieren würde. Das wäre die ganz große Glaubwürdigkeitskrise für die westliche Welt und der Krisenfall für die Weltpolitik schlechthin.
Die Chinesen beobachten ja wahrscheinlich auch sehr genau, wie sich der Westen jetzt im Fall der Ukraine verhält. Also auch das ist ja die Glaubwürdigkeitsfrage. Sind wir bereit, hier Russland die Stirn zu bieten? Und man wird wahrscheinlich in China auch seine Schlüsse daraus ziehen, wie wir uns hier verhalten.
Davon ist auszugehen. Man muss sowieso sagen, wir spielen, was die weltpolitischen Krisen angeht, hier in einer Liga mit den 1930er Jahren. Also wir sollten die Ernsthaftigkeit und die Gefahren der Gegenwart wirklich nicht unterschätzen.
In der deutschen China-Strategie, die die Bundesregierung, nicht die amtierende, sondern schon frühere formuliert haben, ist China ja Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale. Trifft es das deiner Meinung nach? Ist ja alles davon? Ist es alles davon gleichermaßen?
Ja, es hat sich natürlich verschoben, stärker verschoben in Richtung systemischer Rivale. China hat seine weltpolitische Rolle und seinen weltpolitischen Kurs natürlich geändert. Unter Deng Xiaoping stand China für die Strategie des Verbergens und Abwartens. Man hatte die Hoffnung, dass man China in die internationale Ordnung integrieren könnte. Das hat sich unter Xi Jinping geändert, der nicht nur ein wesentlich autoritäreres Regime in China etabliert hat, sondern auch deutlich imperialere Ambitionen zeigt. Insofern ist das mit diesem Dreiklang schon in der Sache zwar nicht falsch, aber es darf natürlich nicht als Ausrede dafür herhalten, dass man versucht, die Augen vor den Dingen zu verschließen, die stattfinden. Und das sind die imperialeren Ambitionen Chinas. Und denen muss man heute auch mit mehr Stärke und Härte begegnen, als das vor 20 Jahren der Fall gewesen wäre.
Jetzt hat der Westen Rivalen im Osten, die autoritären Regime in Russland und China. Es hat mit dem Islamismus eine Gegenideologie. Trotzdem, wenn man sich anschaut, wo es Menschen hinzieht, scheint der Westen ja nach wie vor ganz attraktiv zu sein. Ja. Wir haben zwar immer den Abgesang auch auf die Großmacht Amerika. Wir hören immer, dass Europa seine besten Zeiten hinter sich hat. Trotzdem wahrscheinlich, wenn man die meisten Menschen auf der Welt fragt, wo würdet ihr gerne leben, wäre das nicht Russland, wäre das schon gar nicht der Islamische Staat, sondern wäre das Good Old Europe oder die Vereinigten Staaten, oder? Können wir nicht etwas selbstbewusster eigentlich auch mit den Pfunden wuchern, die wir haben?
Ja. Ja, und das ist ja, was mich ehrlich gesagt immer so nervös macht. Und es erinnert mich an das lange Telegramm, das George F. Kennan 1946 im Februar nach Moskau geschrieben hat, im Übergang in den ersten Ost-West-Konflikt, als er sagte, wir müssen diese Auseinandersetzung mit der Sowjetunion führen durch Stärke nach außen und durch Stärke von innen, indem wir die Vitalität, die Prosperität, die Lebenskraft, die Stärke unserer Demokratien stark machen. Jedes Problem, das wir intern lösen in unseren Demokratien, ist mehr wert als 100 diplomatische Kommuniqués oder ein diplomatischer Sieg über Moskau. Und ich glaube, dass das ganz, ganz richtig ist. Der Westen kann diese neue Systemauseinandersetzung des neuen Ost-West-Konflikts nur bestehen, wenn er, genau wie das Kennan damals geschrieben hat, ein positives Selbstbild verkörpert und wenn diese westliche Politik, wenn die westlichen Demokratien klar machen können, dass sie ihren Menschen eine lebenswertere Zukunft möglich machen. Das ist die ganz große Stärke der westlichen Demokratien gewesen. Und es waren die westlichen bürgerlichen Gesellschaften, die diese Verbesserung des Lebens für die Menschen ja in ganz eklatantem Maße vorangebracht haben. Und ja, insofern würde ich sagen, es ist ganz wichtig, dass die westlichen Gesellschaften sich dieses Selbstbewusstsein wieder neu aneignen, weil die Selbstbehauptung der westlichen Demokratie in diesem neuen Ost-West-Konflikt die ganz entscheidende Herausforderung für die westlichen Gesellschaften ist. Und genau da müssen sie ansetzen. Und deswegen braucht es Selbstbehauptung und eine Revitalisierung der westlichen bürgerlichen Gesellschaften.
Wie gelingt diese Selbstbehauptung, diese Revitalisierung? Was würdest du der Politik raten?
Na, zunächst einmal sich klarzumachen, dass wir allen Grund für ein positives Selbstbild haben. Ein positives Selbstbild, das jetzt nicht naiv ist, sondern die Stärke des Westens war immer, dass er selbstkritisch war und bereit war, sich selbst in Frage zu stellen und sich zu korrigieren. Und die Bereitschaft zur Selbstkritik und Selbstkorrektur in Verbindung mit dem Selbstbewusstsein dafür, was der Westen, was die westlichen Gesellschaften alles geleistet haben und dass sie die Gesellschaften sind, die das historisch größte Maß an Freiheit und Wohlstand in der gesamten Geschichte herbeigebracht haben. Das ist erst einmal das Selbstbild, mit dem wir leben müssen. Und das ist ein Unterschied gegenüber dem Selbstbewusstsein, dem Selbstbild, wie es weite Teile der Klimabewegung, der Postkolonialisten und der Identitätspolitiker haben, die sagen, die westliche bürgerliche Gesellschaft ist eigentlich gekennzeichnet durch Unterdrückung und Diskriminierung und Zerstörung. Genauso wie aber auch von der anderen Seite ja gesagt wird, naja, diese moderne multikulturelle Gesellschaft ist doch alles degeneriert gegenüber dem romantischen Ideal einer vorindustriellen dörflichen Gesellschaft, die es so übrigens nie gegeben hat. Aber dass wir erstens dieses Selbstbewusstsein entwickeln, zu sagen, nein, diese westliche Gesellschaft hat das größte Maß an Freiheit und Wohlstand jemals hervorgebracht. Sie hat den kooperativen Nationalstaat hervorgebracht in der Europäischen Union, ein absolutes historisches Novum gegenüber den Nationalstaaten oder Staaten, die sich in der gesamten Geschichte vorher vorzugsweise massakriert haben. Und das Dritte, was wir brauchen in dem Zusammenhang, ist eine positive Vision. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass Politik, und das ist mir egal, ob es christdemokratische, ob es liberale oder ob es sozialdemokratische Politik ist, dass diese Politik den Menschen oder aus ihrer Politik heraus die Vorstellung vermittelt, dass diese Politik in der Lage ist, den Menschen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Egal, ob das der CO2-arme Verbrenner ist, ob es die Bildungschancen unserer Kinder sind, wenn der Westen sich auf seine Stärken besinnt, dann ist er in der Lage, diese Vision einer besseren Zukunft zu ermöglichen, und das ist etwas anderes als die dystopischen Zukunftsbilder, die egal ob von der AfD oder von den Klimaaktivisten vertreten werden. Nur das heißt, wir müssen auch auf politischer Ebene, wir müssen mal groß denken, wir müssen strategisch denken und sagen, diese Gesellschaften sind in der Lage, den Menschen eine bessere Zukunft zu verschaffen. Und wenn wir in diesem Selbstbewusstsein leben, das haben wir in den 80er Jahren herausgebildet, da war das schon mal so, es ist dann blöderweise in die Hybris vom Ende der Geschichte umgeschlagen. Aber das positive Selbstbild und eine westliche Gesellschaft, und jetzt sage ich als Leiter von R21 auch bewusst dazu, eine bürgerliche Politik, die in der Lage ist, den Menschen diese Vision zu verheißen. Ich glaube, das ist es, was wir politisch ganz dringend brauchen.
Also Stärke von innen und Stärke nach außen.
Um es ganz kurz zusammenzufassen.
Lieber Andreas, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Es war das bisher längste Gespräch in unserer Podcast-Reihe Frei heraus. Wir könnten es aber auch noch mal so lange weiterführen, ohne dass es langweilig wird. Wir müssen aber jetzt hier einen Cut machen. Wer sich mehr dafür interessiert und mehr reinlesen möchte, dem empfehle ich wärmstens dein Buch. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
Ganz herzlichen Dank.
Das war die vierte Folge von Frei heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. In der nächsten Ausgabe wird der deutsch-israelische Psychologe und Extremismusexperte Ahmad Mansour bei mir zu Gast sein. Ich freue mich jetzt schon sehr auf das Gespräch, und wenn Sie künftig keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch am besten diesen Podcast. Empfehlen Sie uns auch gerne im Freundes- und Bekanntenkreis weiter. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an podcast@denkfabrik-r21.de. Und wenn Sie mehr über unsere Denkfabrik erfahren oder unsere Newsletter abonnieren möchten, dann schauen Sie auf unserer Homepage vorbei, www.denkfabrik-r21.de. Dort finden Sie auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen und damit die bürgerliche Stimme im öffentlichen Diskurs zu stärken. Republik 21 ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein. Ihre Spende ist also steuerlich abzugsfähig. Ich bedanke mich für das Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Frei heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Ihr Martin Hagen.